Stellt euch mal vor, irgendjemand kommt auf euch zu und gibt euch 1000 Euro. Einfach so. Ihr müsst nichts dafür tun. Hier stellt sich natürlich die Frage, was würdet ihr damit tun? Ausgeben, sparen, spenden? 1000 Euro zusätzlich. Es gibt bestimmt einige Menschen, die in ihrer aktuellen Lebenssituation das Geld brauchen. Denn einige wissen nicht mehr, wie sie jeden Monat über die Runden kommen können. Es gibt aber auch Menschen unter uns, die würden sagen, ach, das Geld, das brauche ich eigentlich gar nicht. Es ist ein Bonus, der obendrauf kommt, aber notwendig ist es eigentlich nicht. Bleiben wir mal bei diesen Menschen, bei denen das Geld ausreichend ist. 1000 Euro mehr. Jetzt kann man aus Spaß sagen, das Geld brauche ich nicht, investiere ich mal in Aktien. Denn wie ich gelernt habe, soll man nur Geld in Aktien investieren, was man wirklich nicht mehr braucht. Und dann geht es los. 1000 Euro in eine Aktie investiert. Die Aktie steigt. Dann werden es 1500, dann 2000 Euro. Die Dollarzeichen in den Augen strahlen. Der Geldbonus, der eigentlich überflüssig war, wird zum Geldrausch und man will immer mehr. 3000 Euro, 4000 Euro, weiter pokern, da geht noch was. Die Begierde nach Geld schlägt zu, bis dann irgendwann natürlich der Absturz der Aktie folgt. Zu viel Risiko, zu viel Geldrausch, zu viel Begierde. Es ist nicht einfach, in unserer Welt dem Rausch des Geldes, des Besitzes, der Spielekonsolen oder anderen Dingen zu widerstehen. Denn es ist ein gutes Gefühl, wenn man sich etwas kauft. Glückshormone werden freigesetzt, wir freuen uns und diese Freude wird immer größer, je mehr wir dabei gespart haben oder je mehr wir gewonnen haben. Ich kenne dieses Gefühl leider auch. Gerade letzten Monat habe ich auch Geld in meine Zockerleidenschaft investiert und mir eine Nintendo Switch gekauft. Das Ganze auch noch im Angebot mit einem Spiel dabei. Seitdem kommt immer mehr Zubehör dazu, natürlich auch mehr Spiele und die Zeit vorm Fernseher wird immer länger. Weltliche Güter und Besitz. In unserer heutigen Zeit sind es wie bei mir zum Beispiel oft Luxusgüter, die wir eigentlich nicht brauchen. Ich brauche eigentlich keine Switch und keine Playstation. Ich brauche nicht 3 Abos, um Serien zu streamen oder alle 2 Jahre ein neues Handy. Ich brauche keine Berge an Süßigkeiten und dennoch verfalle ich diesen Dingen. Und sie rauben mir gleichzeitig auch noch Zeit. Aktuell gerade in der Passionszeit gibt es viele Menschen, die sich ihr Leben einmal angeschaut haben und feststellen, dass sie auf einiges verzichten können. Diese Zeit kann dann aktiv gefüllt werden, vielleicht auch, um sich mehr Zeit für Gott zu nehmen. Denn in der Passionszeit, das ist gerade die Zeit, wo viele Christen fasten. Und es gibt verschiedene Motivationen, mit denen man ans Fasten drangehen kann. Um einmal 2 zu nennen, erstens, man kann das spenden auf das, was man verzichtet, zum Beispiel Essen oder Geld. Zweitens, es kann helfen, mal wieder das in den Blick zu nehmen, was wichtig ist. Man hat ja auf einmal viel mehr Zeit. Denn Fasten hat viel mit unseren Begierden zu tun. Denn das, was wir haben wollen, macht uns meistens Spaß. Wir haben ein gutes Gefühl und lassen uns immer wieder davon ablenken. Und so weiß ich, dass auch unter euch einige fasten. Egal ob auf Süßigkeiten, auf den Fernseher, soziale Medien oder andere Dinge. Wenn wir auf das fasten und verzichten, was uns Freude bereitet oder Spaß macht, ja, dann fällt uns das erstmal schwer. Es ist zum Beispiel mehr Zeit übrig, die man mit Medien verbracht hätte. Die ersten Tage ohne Süßigkeiten lässt die schlechte Laune emporsteigen. Und wenn man die ganze Woche auf Essen verzichtet, ja, dann kämpft man die ersten Tage mit seinem Magen. Man merkt erstmal, wovon man alles so abhängig ist, gerade wenn der Körper rebelliert, wie bei Koffeinentzug. Fastenzeit ist Leidenszeit. Und um Begierden und Leidenszeit geht es auch in unserem heutigen Predigttext. Er steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 13 bis 21. Darum macht euch bereit und gebraucht euren Verstand. Bewahrt einen klaren Kopf. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird, wenn Jesus Christus wieder erscheint. Ihr seid doch gehorsame Kinder. Lasst euch nicht von Begierden beherrschen wie früher, als ihr noch unwissend wart. Vielmehr sollt ihr in eurem ganzen Lebensführung heilig werden, so wie der heilig ist, der euch berufen hat. In der Heiligen Schrift steht, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr betet doch zu Gott als euren Vater. Er beurteilt jeden nach seinem Tun, ohne Ansehen der Person. Führt deshalb ein Leben in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr noch hier in der Fremde seid. Ihr wisst ja, ihr seid freigekauft worden von dem sinnlosen Leben, wie es eure Vorfahren geführt haben. Das ist nicht geschehen durch vergängliche Dinge wie Silber oder Gold. Es geschah aber durch das kostbare Blut von Christus, dem fehlerfreien und makellosen Lamm. Dazu war er schon vor Erschaffung der Welt bestimmt. Aber jetzt ist er am Ende der Zeit für euch erschienen. Durch ihn glaubt ihr an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit verliehen hat. Deshalb könnt ihr nun euren Glauben und eure Hoffnung auf Gott richten. Der erste Brief des Petrus ist so zwischen 60 und 65 nach Christus entstanden. Zugeschrieben wird er dem Jünger Simon Petrus. Der Glaube von Petrus hat sich über die Zeit gefestigt. In den Evangelien lernen wir Petrus kennen als der, der auf dem Wasser geht und der untergeht, weil sein Glaube zu schwach ist. Petrus, der Jesus dreimal verleugnet hat, weil er nicht zu ihm stehen konnte. Und dieser Petrus schreibt jetzt einen Brief an die Gemeinden in der heutigen Türkei. Diese Region war damals durchmischt von römischer Kultur und deren Glauben, genauso wie von griechischer Kultur und deren Glauben, wobei zwischen den beiden Religionen nicht so viel Unterschied ist. Petrus schreibt also an Heidenchristen. Spannend ist, dass sein Glauben jetzt gefestigt ist und er genau diesen Menschen helfen will, Gott besser kennenzulernen. Denn den Heidenchristen, ja, die hatten es nicht leicht, in der Umgebung Gott treu zu bleiben. Sie werden immer wieder bedrängt, den römischen Kaiser anzubeten. Sie leiden zum Teil unter Sklavenarbeit und unter den römischen Familien, in denen sie arbeiten. Auch erste Christenverfolgungen greifen um sich. Der Glaube ist bedroht. Und in diese Situation hinein schreibt Petrus jetzt den Brief, dass sie an Jesus festhalten sollen. Denn auf der einen Seite mussten sie probieren, die Römer zufriedenzustellen, den Kaiser anbeten, denn das war Pflicht und brachte oft Strafen mit sich. Aber auf der anderen Seite wollten sie unbedingt Jesus treu bleiben und sich nach seinem Wort richten. Petrus bestärkt sie dabei, nicht ihren Glauben zu verlieren. Er hofft auf ihren Verstand und erzählt ihnen, dass sie zu Gottes Volk gehören. Er ruft sie auf, die ganze Hoffnung auf die Gnade Gottes zu legen, denn Jesus wird wiederkommen und sie retten. Petrus war überzeugt, dass Jesus relativ schnell wiederkommen wird, wahrscheinlich sogar noch zu seinen Lebzeiten. Er motiviert die Christen in den Provinzen, dass sie noch eine kurze Zeit leiden müssen. So schreibt er dazu im ersten Kapitel. Aber es ist trotzdem nötig, dass ihr jetzt noch eine kurze Zeit leidet, denn ihr werdet auf verschiedene Arten geprüft werden. Dadurch soll sich zeigen, ob euer Glaube echt ist, denn er ist wertvoller als vergängliches Gold, das im Feuer gereinigt wird. Dafür werdet ihr Lob, Herrlichkeit und Ehre erhalten, wenn Jesus Christus wieder erscheint. Petrus macht ihnen klar, dass sie auf die Probe gestellt werden, denn es ist wichtig, Schätze im Himmel zu sammeln und nicht auf der Erde. Denn es gibt Mächte, die in unserem Leben um die Herrschaft ringen. Einmal der Besitz an vergänglichen Dingen wie Silber und Gold, aber auch wie in unserer heutigen Zeit Aktien, Spielekonsolen und Wohlstand. Auf der anderen Seite steht Jesus, der Rettung bringt, der befreit und der das Leid nimmt. Petrus beschreibt mit einem Zitat aus dem dritten Buch Mose, was es heißt, wenn wir mit Jesus leben. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Aber was bedeutet das Wort heilig und wie wird man heilig? Gott möchte, dass das Volk genauso ist wie er. Heilig heißt von einer anderen Qualität als die anderen Völker, so wie Gott auch mit niemandem zu vergleichen ist oder zu messen. Somit ist die ganze Lebensführung heilig, das heißt so zu leben, wie es Gott gefällt und so zu leben, wie Jesus uns das vorgemacht hat. Dadurch dürfen wir Gott ganz nah sein und ihn Vater nennen, so wie Jesus uns das im Vaterunser gelehrt hat. Das ist das größte Vorrecht der Kinder Gottes, dass wir zu Gott Vater sagen dürfen und Gott nahe kommen können. Aber wieso ist das möglich und wieso können wir Gott nahe kommen? Durch Jesus. Denn er hat uns freigekauft von unserem Leben in der Sünde. Freikaufen, was meint Petrus denn jetzt damit? Hinter dem Begriff Freikaufen steckt in der damaligen Zeit das Bild der Sklaverei. Denn Sklaven wurden verkauft und hatten automatisch einen neuen Besitzer. Die Heidenchristen, denen Petrus den Brief schrieb, wissen genau, was damit gemeint ist. Sie selber waren nicht alle Sklaven, aber dennoch war Sklaverei ihre Lebensrealität. Allen war klar, dass Sklaven gehandelt wurden und je nach Qualität zu einem anderen Preis verkauft. Sklaven wussten nicht, wer sie kauft und wie mit ihnen umgegangen wird. Sklaven hatten keinen freien Willen, sie hatten keine eigenen Besitze und viele keine Rechte. Und ein Sklave als Person hat sich keiner geschert. Wenn ein Sklave gestorben ist, dann war das ein finanzieller Verlust für den Besitzer. Petrus möchte mit diesem Bild zeigen, dass es auf den Besitzer ankommt. Sklaven unterstehen ihrem Besitzer. Und die Heidenchristen haben als Sklaven der Sünde, in der Sünde gelebt. Die Sünde hat sie beherrscht. Sie waren den Befehl der Sünde unterlegen. Und jetzt erzählt Petrus ihnen, dass sie freigekauft wurden. Alle. Jemand interessiert sich für sie. Jemand gibt sein Leben für sie, um sie zu retten. Das muss in der damaligen Zeit etwas ganz Besonderes gewesen sein. Denn wer hat schon Sklaven freigekauft? Und das gilt heute auch für uns, immer noch. Jesus hat auch uns freigekauft, nur dass wir in Deutschland heute zum Glück nichts mehr mit Sklaven zu tun haben. In der heutigen Zeit ist das vielleicht vergleichbar mit Mobbing in der Schule oder am Arbeitsplatz. Mit zu vielen Überstunden und ständigen Ermahnungen, dass man doch schneller arbeiten soll. Besser und das am besten noch für das gleiche Geld. Immer höher und weiter als andere in unserem System. Somit sind wir auch heute von verschiedenen Systemen und Mächten beherrscht, die uns sagen wollen, wie wir zu leben haben und die uns von Jesus und seinem guten Willen für unser Leben wegziehen. Und es sind nicht nur die Stimmen von außen. Auch in uns lebt etwas, das gegen Gottes guten Willen arbeitet. Unsere Begierden und Lüste, die Sünde. Doch wir sind nicht schutzlos, wir sind keine Sklaven mehr. Wir sind nicht gezwungen, diesen Stimmen nachzugeben, egal ob sie von außen oder von innen kommen. Denn Jesus hat uns freigemacht mit seinem Blut und Leben, hat er uns freigekauft und den Preis für unsere Freiheit gezahlt. Wir sind nun keine Sklaven der Sünde mehr, wir sind jetzt frei, um eigene Entscheidungen zu treffen. Wir alle sind jetzt Kinder Gottes und so sollen wir uns auch benehmen. Die Heiligkeit leben und Gott als Vater anbeten. Dafür hat Gott seinen Sohn gegeben. Und gerade jetzt in der Passionszeit wird uns auch der Leidensweg von Jesus wieder deutlich. Und heute am Sonntag Oculi, was so viel bedeutet wie hinschauen, sehen wir, dass der Leidensweg Jesu erst losgeht. Davon werden wir die nächsten Sonntage bis Ostern noch mehr hören. Jesus leidet für uns, dass er uns von unseren Sünden freikauft. Unser altes Leben hat mit Ostern ein Ende, denn Jesus ist für uns auferstanden. Und darum ist auch für uns ein neues Leben möglich, nicht nur nach dem Tod, sondern schon hier und heute. Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg. Auf der einen Seite für Jesus, der jetzt bis Ostern noch seinen Leidensweg vor sich hat. Auf der anderen Seite für die Christen in Petrus' Anschreiben, die schwer schuften müssen und warten, dass sie endlich gerettet werden. Aber auch für uns ist der Leidensweg noch nicht zu Ende. Petrus sagt in seinem Brief in Vers 17, Führt deshalb ein Leben in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr noch hier in der Fremde seid. Das gilt auch für uns. Der Sünde zu widerstehen ist Arbeit. Nicht nur unsere Begierden, sondern auch die Sünde in dieser Welt. Auch wir müssen in unserem Leben vieles erleiden. Jeder Einzelne, der von uns hier sitzt, hat sein oder ihr Päckchen zu tragen. Bei keinem von uns geht das Leben nur geradeaus, Friede, Freude, Eierkuchen. Doch Leid zu erfahren und zu ertragen ist nicht immer einfach. Einige fangen an, an Gott zu zweifeln. Andere werden stärker im Glauben, weil sie wissen, dass Gott trotzdem da ist. Wir müssen noch durchhalten, bis Jesus irgendwann wiederkommt, wie es in der Offenbarung 22, Vers 12 heißt: Siehe, ich komme bald. Bis dahin müssen auch wir noch unseren Leidensweg gehen. Wir alle. Doch was Petrus der Gemeinde rät, das können wir auch schon auf unser Leben übertragen. Halte fest an Gott. Er geht den Weg mit euch zusammen. Er wird euch retten. Doch dafür müssen wir ihm treu bleiben und ihm nachfolgen. Er hat uns freigekauft und wir haben die Freiheit zu entscheiden, ob wir ihm folgen wollen oder nicht. Und wer Jesus nachfolgen will, muss auch verzichten lernen. Wer Gott ernst nimmt, muss Entscheidungen treffen für ein Leben in Liebe und Hingabe. Das heißt auch, den Begierden der Welt widerstehen und sich nicht von anderen Mächten einnehmen lassen, sondern Jesus zu folgen, auch wenn das nicht immer so einfach ist. Dadurch wird unser Glaube geprüft und gestärkt, sagt Petrus. Jesus sagt dazu schon im Matthäus-Evangelium: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Auch Petrus schreibt dazu: Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch, um euch ein Vorbild zu hinterlassen, dass ihr seine Fußstapfen nachfolgt. Zu der Zeit Jesu gab es viele jüdische Schulen. Jeder Rabbi hatte Schüler, die ihm nachgefolgt sind, um von ihm zu lernen, was es bedeutet, mit Gott zu leben. So taten es auch die Jünger. In der Bibel lesen wir, dass viele Menschen, gerade auch die Jünger, einfach alles stehen ließen und Jesus nachgefolgt sind. Eine Besonderheit ist, dass Jesus aus allen Bevölkerungsschichten Menschen berufen hat. Es ist ihm egal, welcher Bildungsstand oder welches Ansehen die Jünger haben. Er braucht für seine Nachfolge alle. Alle Menschen sollen bei ihm lernen, was es bedeutet, mit Gott ein heiliges Leben zu führen. Ein Leben, das Gott ehrt. Das braucht allerdings Entschiedenheit. Denn im Lukas-Evangelium, so haben wir es vorhin auch in der Lesung gehört, steht klar drinne, wen Jesus nicht braucht. Wer die Hand an den Pflug legt und zurücksieht. Was meint Jesus damit? Ich habe mal ein Bild mitgebracht von einem Pflug. Früher war es so, dass man beide Hände an den Pflug gelegt hat und manchmal waren davor noch Tiere gespannt, Esel oder Pferde. Und dann hat man Furchen in den Acker geschlagen, um dort den Samen für das Feld einzupflanzen. Wenn jetzt aber der Bauer, währenddessen er nicht hingeschaut hat, weiter gepflügt hat, wurde alles krumm und schief. Und auch die Tiefe der Furchen war dann ein reines Auf und Ab. Das Feld war dann nicht mehr für die Ernte geeignet. Ebenso gilt es für die Jünger, wenn sie zurückschauen auf ihr Haus, auf ihre Familie oder ihren Beruf. Dann ist es nicht geschickt für das Reich Gottes. Denn genau darum geht es Petrus in unserem Predigttext. Wir sollen entschlossen sein, Jesus nachzufolgen und keine halben Sachen machen. Nachfolge ist also eine radikale Entscheidung. Für uns, nach Ostern, nach der Auferstehung, nach Himmelfahrt und Pfingsten, heißt Nachfolge, jemanden nachzufolgen, den wir nicht mehr sehen. Doch Nachfolge heißt dann auch, an der Auferstehung teilhaben. Wir dürfen jetzt schon mit Jesus ein neues Leben führen. Ein Leben, das von der Auferstehung und dem Himmel geprägt ist, der für uns einmal kommen wird. Durch seine Auferstehung können wir jetzt schon einen Teil vom Himmel auf der Erde verbreiten, Jesus quasi kopieren und in seinem Sinne handeln. Dietrich Bonhoeffer schrieb dazu einmal: Der Sohn Gottes trug unser Fleisch, er trug darum das Kreuz, er trug all unsere Sünden und schuf durch sein Tragen Versöhnung. So ist auch der Nachfolger zum Tragen berufen. Im Tragen besteht das Christsein. Das Tragen des Nachfolgenden ist Gemeinschaft mit Christus. Okay, wenn ich das jetzt alles höre und ernst nehme, dann klingt das schon ganz schön groß. Wie können wir das schaffen? Wie können wir das leben? Wie können wir das lernen? Schauen wir mal Schritt für Schritt. Wir sind gerade in der Fastenzeit und Fasten ist eine gute Möglichkeit, sich ganz bewusst für einen Verzicht zu entscheiden. Beim Fasten geht es darum, Jesus ins Zentrum zu stellen und einmal bewusst hinzuschauen, wo ich anderen Bedürfnissen, Wünschen, Stimmen und Begierden mehr Raum gebe als Jesus. Bewusst Nein zu sagen, die eigenen Prioritäten zu überdenken und auf das zu verzichten, was mir hilft, dass ich mich wieder daran erinnere, dass Jesus es wert ist. Dass er mehr wert ist als alle Verlockungen, die Angebote des Wohlstands dieser Erde. Jesus hat uns mit seinem teuren Blut erkauft, sagt Petrus. Wir waren es ihm wert, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Damit wir nicht dem Herrscher der Sünde und dem Begierden ausgeliefert sind. Du warst es ihm wert. Wie viel mehr wert ist Jesus? Ich würde sofort sagen, dass Jesus viel mehr wert ist als eine Switch, eine Playstation, Süßigkeiten, Fernsehen, Geld oder andere Annehmlichkeiten dieser Welt. Aber sieht man das auch? Sehe ich das auch, wenn ich auf mein Leben schaue? Die Fastenzeit ist eine gute Möglichkeit, sich genau daran zu erinnern und eine Entscheidung zu treffen gegen die Begierden, die mich oft beherrschen. Es ist eine Entscheidung für Jesus, der mich in die Freiheit führen will, und er ist es wert. Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, aber ich möchte mich daran erinnern, wie viel wert Jesus für mich ist. Darum werde ich mir in den nächsten Wochen bis Ostern vornehmen, im Auto auf Musik zu verzichten. Ich weiß, es wird mir schwerfallen, aber ich weiß auch, Jesus ist es mir wert. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Vielleicht hast du auch Lust, auf etwas zu verzichten und dich so immer wieder in den nächsten Wochen daran zu erinnern, wie wertvoll und wichtig Jesus für dich ist. Wenn ja, überleg doch gerne mal beim nächsten Lied, was das sein könnte. Und was immer es ist, eins weiß ich: Jesus ist es wert. Amen.